gute Nachricht, oder? Das können wir doch wirklich so sagen. Und genau, jetzt haben wir schon die erste Bibelstelle. Wir machen so ein bisschen Feldzug durch die Evangelien zu diesem Thema. Wir beginnen mit Johannes. In Johannes 14, das ist auch so gegen Ende seines Dienstes, aus ein Teil seiner Abschiedsreden, die Jesus gehalten hat, da sagt er zu seinen Jüngern, euer Herz erschrecke nicht. Das ist so ein Grundton, mit dem uns Jesus begegnet eigentlich bei diesem Thema, dass wir uns nicht Angst und Schalu und verrückt und konfus machen lassen, sondern dass wir wissen dürfen, dass Gott alles in der Hand hat, dass er weiß, was kommt, er sagt es uns ja auch voraus, und dass wir nicht überrascht werden von diesen Dingen. Ich finde, es ist immer unnötig, wenn man Dinge, die man vorher wissen kann, wenn man dann von denen plötzlich überrascht wird, also im normalen Leben und im Glaubensleben auch. Und ich versuche eigentlich immer es gibt noch genug Überraschungen im Leben, das, was man vorher wissen kann, mich dazu informieren. Und da ist die Bibel natürlich ganz toll. Euer Herz erschrecke nicht, Johannes 14, glaubt an Gott und glaubt an mich. Glauben heißt auch Vertrauen. Setzt euer Vertrauen in Gott und setzt euer Vertrauen in mich. In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, also wenn ich das mache, dann will ich auch wiederkommen und euch zu mir nehmen, auf dass auch ihr seid, wo ich bin. Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Also trotz dieser Turbulenzen, und es war jetzt vielleicht im Jahre 30, im ersten Jahrhundert, da ist den Christen und den Juden nur einiges bevorgestanden in diesem Jahrhundert. Und trotzdem sagt Jesus, Frieden gebe ich euch, meinen Frieden lasse ich euch. Das ist was Internes im Herzen, das kann man gar nicht produzieren. Da nützen auch alle äußerlichen Sicherheiten nichts. Beziehungsweise dieser Friede hält auch, wenn wir in Schwierigkeiten geraten, aufgrund von äußeren Umständen. Der Friede Jesu bleibt. Nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt, euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht. Und bei diesem Thema lasst euch nicht erschrecken, so heißt es auch im 2. Thessalonicher Brief, Vers 2, lasst euch doch nicht so leicht verwirren und erschrecken, wenn Leute behaupten, der Tag, an dem der Herr kommt, sei schon da. Also es gibt eine gewisse Spannung da, wir erwarten Jesu Wiederkunft, aber es kann auch passieren, dass Leute uns da vielleicht verwirren und sagen, wir sind schon jetzt im Zeitpunkt X so und so und da möchte uns Jesus eigentlich davor bewahren. Also, lasst euch nicht erschüttern, lasst euch nicht beunruhigen, lasst euch nicht verwirren, schlicht habt keine Angst bei diesem Thema. Das ist kein Thema, das uns Angst machen sollte. Die Wiederkunft Jesu und auch die Endzeit. Wir sind als Christen gut informiert, bestens informiert, sicherlich besser als die Zeitungen und als die Medien. Und ich habe mich jetzt ein bisschen beschäftigt, vor allem mit dieser Endzeitrede Jesu, und war eigentlich begeistert und fasziniert. Ich bin sowieso begeistert und fasziniert von der Bibel, und welches Thema ich mich da rein vertiefe, bin ich immer wieder beeindruckt und überrascht über die Vielschichtigkeit der Bibel. Klar, du kannst die Bibel oberflächlich lesen, aber sie hat ja auch Querverbindungen, und wenn du da in die Tiefe gehst, das ist schon fantastisch. Gerade mit den Prophetien, wie die sich ergänzen, Altes Testament, Neues Testament. Ich kann euch nur ein bisschen Appetit machen. Ich kann euch eigentlich auch nicht das ganze Szenario jetzt heute Morgen bringen. Ich will euch ein bisschen Appetit machen auch auf das Thema. Ja, diese Endzeitprophetie von Jesus, die gehört zu den letzten Zeiten, der letzten Reden oder zur letzten Woche des Lebens Jesu hier auf dieser Erde. Da gehört auch die Zeit des Abendmahls, das wir gerade gefeiert haben, dazu. Zuvor war dieser triumphale Einzug von Jesus in Jerusalem auf einem Eselsfohlen, der sogenannte Palmsonntag. Da hat er dann auch so gleich die Händler dann aus dem Tempel vertrieben und so richtig mal die Szene aufgemischt dort in Jerusalem. Also schon autoritär aufgetreten, hat gesagt, das geht so nicht. Mein Haus ist ein Gebethaus und kein Kaufhaus. Und er hat sich damit auch relativ schnell den tödlichen Zorn des Klerus und der vornehmen Leute damals zugezogen. Ich meine, die hatten schon vorher einen Kieker auf ihn, aber das war natürlich jetzt schon ein bisschen herb, was er da gebracht hat, aus deren Sicht. Und dann haben sie ihn auch in dieser Woche, in diesen Tagen, wo er dann auch im Tempel war, immer wieder mit hinterlistigen Fragen versucht, aus der Reserve zu locken und ihn aufs Glatteis zu führen und ihn auch öffentlich bloßzustellen. Aber es kam ganz anders. Er hat entlarvende Gegenfragen gestellt, hat praktisch ihre Motive offenbart und hat sie quasi mit seinen scharfsinnigen Antworten eigentlich bloßgestellt. Und hat sie nicht bloß bloßgestellt in den Augen von den anderen, sondern sie auch aktiv und bewusst angegriffen in ihrer Falschheit und Verlogenheit. Weil Falschheit und Verlogenheit im Glauben ist Jesus ein Dorn im Auge. Das attackiert er wirklich. Ja, und jetzt ist er im Tempel, jetzt kommen wir zu der Szene, wo die Endzeitrede kommt. Ich lese mal aus dem Markus, jetzt gehen wir zu Markus, Markus 13. Und als er aus dem Tempel ging, ihr habt schon die Stelle hier, verlasse ich aber nicht so sehr auf die Präsentation. Nachher springe ich ein bisschen zwischen verschiedenen Stellen gegenüber. Ist gar nicht schlecht, wenn man eine altmodische Bibel dabei hat. Manche haben es auch auf ihrem kleinen Bildschirm, mal sehen, wie er damit klarkommt. Ja, wie gesagt, es ist ein Appetitanreger jetzt heute Morgen für dieses Thema. Und ich möchte euch einen Überblick geben, weil die Endzeitrede von Jesus, da habe ich schon verschiedene Meinungen und Auslegungen gehört. Die Orientierung und Einordnung ist nicht ganz einfach. Und ich zeige euch nachher einen Schlüssel, wie man der Sache näher kommt. Aber zunächst mal der Kontext, die Situation. Und als er, also Jesus, aus dem Tempel ging, sprach zu ihm einer seiner Jünger: Meister, siehe, was für Steine und was für Bauten. Wird verschieden berichtet, Evangelien, an anderer Stelle heißt es noch, schau mal, wie toll geschmückt das Ganze ist und was für Weihgaben da sind. Also es war ein beeindruckendes Gebäude. Vielleicht können wir mal die nächste Folie kurz vorziehen. Da sehen wir, das ist so ein Modell von dem damaligen Tempel. Das ist jetzt die Ansicht vom Ölberg, wo sie nachher hingegangen sind. Da haben sie das vor Augen gehabt. Also es war wirklich ein beeindruckendes Bauwerk, dieser zweite Tempel. Kann man nur so sagen. Und jetzt machte ihn da einer seiner Jünger darauf aufmerksam, oder einer der Leute: Meister, sieh, was für Steine und was für Bauten. Und Jesus sprach zu ihm: Kalte Dusche, siehst du diese großen Bauten? Hier wird nicht ein Stein auf dem anderen bleiben, der nicht zerbrochen werde. Es wird jetzt hier nicht groß kommentiert, wie die Reaktion war von den Leuten, wo das gehört haben. Es wird nur gesagt, die gingen dann auf den Ölberg anschließen, haben sich dann hingesetzt, haben dann dieses Bauwerk vor Augen gehabt und die Jünger haben ihn dann gefragt. Sie haben es aber nicht in Frage gestellt. Ich denke, Jesus hatte schon die Autorität und die Klarheit und hatte auch durch Zeichen und Wunder und durch seinen Dienst einfach bewiesen, dass es Hand und Fuß hatte, was er sagt. Und natürlich erschüttert es einen Juden jetzt zu hören, da wird kein Stein auf dem anderen bleiben. Da müsst ihr euch mal reinversetzen, das war denn ihr Stolz, das war denn ihr geistliches Zentrum. Und jetzt sagt Jesus, ich weiß nicht, lapidar ist vielleicht das falsche Wort, vielleicht sagt er es auch dramatisch, er sagt, kein Stein, den ihr hier seht, wird nicht zerbrochen und nicht auf dem anderen bleiben. Und dann, als er auf dem Ölberg saß, gegenüber dem Tempel, also diese Aussicht, wer schon mal in Israel war, der weiß, wie das ist. Die Gemeinde Gottes hat ja übrigens auch ein Gästehaus auf der Seite. Also man hat wirklich einen schönen Blick auf Jerusalem. Da fragten ihn Petrus und Jakobus und Johannes und Andreas, als sie allein waren: Sage uns, wann wird das geschehen? Also das wollten sie jetzt doch ein bisschen näher wissen. Das wollten sie nicht bloß mit dem Spruch von Jesus auf sich beruhen lassen, da wird also kein Stein auf dem anderen bleiben. Sage uns, wann wird das geschehen und was wird das Zeichen sein, wenn das alles vollendet werden soll. Ja, und in Matthäus 24 heißt es so: Als er auf dem Ölberg saß, traten seine Jünger zu ihm und sprachen, als sie allein waren: Sage uns, wann wird das geschehen und was wird das Zeichen sein für dein Kommen und für das Ende der Welt. Das ist nochmal ein bisschen präziser. Das heißt, die Fragen der Jünger waren zwei. Erstens, wann wird der Tempel zerstört werden, wollten sie gerne wissen. Und zweitens, an welchen Zeichen wird man erkennen, dass du wiederkommst, Jesus? Das wussten sie, das hat er ihnen schon vorher versprochen. Wann wirst du wiederkommen? Und zweitens, wann ist das Ende der Welt? Also man kann sagen, das sind eigentlich schon große Fragen, die sie hier Jesus gestellt haben. die einen Juden damals interessiert haben. Und ich würde sagen, das sind auch Fragen, die zum großen Teil auch uns heute interessieren. Vor allem diese zweite Frage nach den Zeichen für die Wiederkunft Jesu und für das Ende der Welt. Und mit diesem Interesse, das Menschen zu allen Seiten diesen Fragen auch entgegengebracht haben, geht natürlich auch eine gewisse Neugier, vielleicht auch eine gewisse Sensationslust einher und teilweise vielleicht auch Angst und Sorge. Und das machen sich auch Scharlatane und Verführer gerne zunutze. Das wusste Jesus und deswegen warnt er erstmal. Als er ihnen die Antwort gibt, warnt er erstmal und sagt, Achtung, Täuschung und Verführungspotenzial. Und sagt in Matthäus 24, Vers 4 bis 6, Jesus antwortete und sprach zu ihnen, seht zu, dass euch niemand verführe, denn es werden viele kommen unter meinem Namen und sagen, ich bin der Christus, und sie werden viele verführen. Ihr werdet hören von Kriegen und Kriegsgeschrei, seht zu und erschreckt nicht, denn es muss so geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. Das heißt, Jesus ist bei seiner Antwort zunächst mal wichtig, lasst euch nicht durcheinander bringen, lasst euch nicht verführen. Und als zweites sagt er, erschreckt nicht. So wie wir es im Johannes auch gehört haben, euer Herz erschrecke nicht. Es kommt so einiges auf euch und auf die Welt zu, das war Jesus klar, aber es muss so passieren. Das heißt, es ist jetzt nicht zufällig oder aus heiterem Himmel oder Gott ist vielleicht auch machtlos und schaut ihm bloß zu, sondern es muss so passieren. Das ist von Gott so vorgesehen und so geplant. Aber es ist noch nicht gleich das Ende der Welt. Lasst euch nicht erschrecken. Ich gebe euch meinen Frieden, Johannes. Ich komme wieder und ich bereite euch auf diese Zeit vor. Das finde ich, das ist das Tolle jetzt an diesem Abschnitt, dass Jesus sich die Zeit nimmt und es seinen Jüngern erklärt und sie auf die Zeit vorbereitet. Und ich denke, unsere Aufgabe ist es, da genau hinzusehen, das Wort genau zu studieren, was Jesus eigentlich gesagt hat, was Jesus hier voraussagt. Also bleibt die Frage, wann werden diese wesentlichen Ereignisse der Weltgeschichte geschehen? Aus jüdischer Sicht war natürlich zunächst mal diese von Jesus vorhergesagte Zerstörung des Tempels wichtig. Das konnten sie sich wahrscheinlich gar nicht vorstellen, aber wenn es Jesus sagt, ja gut, und wann passiert das? Aber natürlich auch seine Wiederkehr und sie brachten es gleich zusammen mit dem Ende der Welt. Sie kannten ja auch verschiedene Prophetien aus dem Alten Testament, wo ähnliche Sachen vorausgesagt waren. Vor allem an welchen Zeichen sind sie zu erkennen? An was merken wir, wo wir stehen in der Weltgeschichte? Und diesen Überblick möchten wir uns jetzt verschaffen. Wir halten uns jetzt bei der Endzeitrede hauptsächlich an den Lukas, wenn es um den Ablauf geht. Evangelist Lukas, warum Lukas? Der Lukas hat einen chronologischen Ansatz. Er erklärt es am Anfang von seinem Evangelium so, ich habe es für gut gehalten, nachdem ich alles von Anfang an sorgfältig erkundet habe. Er war ja selber kein Augenzeuge. Lukas war keiner der 12 Apostel. Er war ja einer, der sich erzählen ließ, der quasi so Quellenforschung betrieb, der aber die Augenzeugen kannte und interviewt hat. Deswegen sind auch viele Teile vom Lukas-Evangelium fast deckungsgleich mit Matthäus und mit Markus. Er hatte zum Teil die gleichen Augenzeugen als Berichterstatter. Nachdem ich alles von Anfang an sorgfältig erkundet habe, es für dich, hochgeehrter Theophilus, das war sein Adressat, der dieses Evangelium bekommen hat. Manche meinen auch, es wäre ein Pseudonym, aber das kann ja eine reale Person gewesen sein. Der Theophilus in guter Ordnung aufzuschreiben. Und das merken wir im Evangelium und wir merken es auch in der Apostelgeschichte, dass es eigentlich in zeitlicher Ordnung abläuft, wie es uns der Lukas berichtet. Natürlich, da sind auch Zeitspannen dahinter. Zum Beispiel in der Apostelgeschichte geht es manchmal um Jahre, das er vielleicht in wenigen Versen berichtet. Aber es ist chronologisch, also der Zeitablauf, da können wir uns eigentlich gut verlassen beim Lukas. Und deswegen möchte ich diese Insight-Rede, die ja in 3 Evangelium ähnlich berichtet werden, anhand vom Lukas verfolgen. Und wenn wir den Lukas-Bericht genau lesen, dann stellen wir fest, dass Jesus nach dieser Einleitung, lasst euch nicht erschrecken, lasst euch nicht verführen, hinsichtlich des zeitlichen Ablaufs, den er jetzt beschreibt, betont, vor diesem Allen. Also er macht seine Einleitung, wo er ein paar Sachen beschreibt, und er sagt doch, vor diesem Allen. Das heißt, wir müssen diese Verse, die jetzt kommen, eigentlich ganz an den Anfang stellen. Und so wollen wir es jetzt mal anschauen. Da sagt er, vor diesem Allen werden sie Hand an euch legen und euch verfolgen und werden euch überantworten, den Synagogen und Gefängnissen, und euch für Könige und Statthalter führen, um meines Namens willen. Ich frage jetzt mal, Testfrage, ob ihr gut aufgepasst habt, von welcher Zeit spricht Jesus jetzt hier, vermutlich? Wenn wir das so richtig anordnen? Die erste Gemeinde, genau. Kann man das so sehen? Also ich denke, was jetzt Jesus hier sagt, ganz am Anfang, vor diesem Allen, spielt eigentlich mehr oder weniger im ersten Jahrhundert am Anfang. Weil die Zerstörung des Tempels, das wissen wir jetzt aus der Geschichte, die war ja nicht im 2., 3. oder 4. Jahrhundert, sondern die war im 1. Jahrhundert, 70 nach Christus. Das heißt, er beschreibt jetzt diese Zeit bis zur Zerstörung des Tempels. Das heißt, diese Prophetie hat eine Bedeutung für die Nachfolger damals, ganz aktuell zu ihrer Zeit, was auf sie zukommt, in den nächsten 40 Jahren, kann man sagen. Und das Erstaunliche ist, manches von diesem hat auch eine Doppelbedeutung, weil was Ähnliches wird ganz am Ende der Tage auch nochmal mit Jerusalem passieren, wenn es bedroht wird. Aber jetzt geht es mal um die erste Erfüllung dieser Prophetie. Und auch diese Verfolgung kam ja ganz klar. Und Paulus und andere mussten dann vor Statthaltern und nachher vor dem Kaiser sogar Rechenschaft ablegen über ihren Glauben. Um meines Namens willen, das wird euch widerfahren zu einem Zeugnis. Das heißt, diese Dinge passieren, damit ihr Zeugen sein könnt von dem, was ihr mit mir erlebt habt. Ihr müsst euch vorstellen, die Jünger hatten ja noch die Kreuzigung nicht erlebt, die Auferstehung nicht erlebt, kein Pfingsten erlebt. Sie hatten den Meister 3 Jahre bei sich. Es war ja eine leichte Überforderung schon, wenn Jesus jetzt ihnen sagte, was alles so in den nächsten Jahrzehnten auf sie zukam. Er wusste natürlich, dass es kommt, aber er musste sie vorbereiten. Und wahrscheinlich haben sie sich an vieles auch später erst so richtig erinnert, weil ich behaupte mal, richtig kapiert haben sie es in dem Moment nicht. Die haben auch nicht den Missionsauftrag gleich richtig verstanden. Geht hin in alle Welt und machen zu Jüngern oder zu Nachfolgern alle Juden, die ihr dort findet, sagt er das? Alle Nationen. Also es hat ja auch nachher in der Apostelgeschichte eine Weile gebraucht, bis sie verstanden haben, dass die gute Nachricht für alle ist. Selbst für die wilden Germanen hier ist dieses Evangelium da, sonst würden wir heute nicht da sitzen. Also zu einem Zeugnis. So nehmt nun zu Herzen, dass ihr euch nicht sorgt, wie ihr euch verteidigen sollt, denn ich will euch Mund und Weisheit geben, der alle eure Widersacher nicht widerstehen noch widersprechen können. Also hier eine schöne Verheißung. Auch wenn ihr in einer schwierigen Situation kommt, vor hohen Leuten, vor einem großen Publikum, macht euch keine Sorgen, ich gebe euch die Worte. Ihr werdet aber verraten werden von Eltern und Geschwistern, Verwandten und Freunden, und sie werden einige von euch zu Tode bringen. Und ihr werdet gehasst sein von jedermann um meines Namens willen. Und kein Haar von eurem Haupt soll verloren gehen. Seid standhaft und ihr werdet euer Leben gewinnen. Also auch im Angesicht des Todes diese Hoffnung, es gibt eine Hoffnung über dieses Leben hinaus. Das heißt, um das nochmal klar zu machen, um den Ablauf zu verstehen, Jesus hat in seiner einleitenden Bemerkung, lasst euch nicht verführen, hat ein paar Dinge aufgezählt, Dinge eingeschoben, die gar nicht unmittelbar bevorstanden, sondern erst später kommen würden. Und deswegen müssen wir unsere Chronologie eigentlich beginnen mit dem Abschnitt vor diesem Allen, also mit Lukas 21, Vers 12. Ich habe jetzt eine kleine Übersicht gemacht. Jetzt wird es spannend. Das sind die 1, 2, 3, 4 großen Abschnitte, die Jesus voraussagt in seiner Endzeitrede. Wir orientieren uns an Lukas 21, das sind die Verse. Und in der zweiten Spalte habt ihr die Zeichen. Sie haben ja auch nach den Zeichen gefragt. An was erkennen wir, in welcher Epoche wir jetzt gerade stehen? Und wenn man das so richtig zusammenbringt, ist gar nicht so kompliziert. Man darf sich bloß von der Reihenfolge nicht durcheinander bringen lassen, weil im Matthäus und im Markus, das sind die Verse manchmal in einer anderen Reihenfolge. Und deswegen kann das zu Verwirrung führen. Wir haben gerade angefangen mit diesem Bericht, vor diesem allen Verfolgung und Zeugnis der Urgemeinde. Da kann man eine Zeit festlegen, das findet statt zwischen 30 und 70 nach Christus, also nach der Himmelfahrt, nach Pfingsten, bis zur Zerstörung des Tempels. Weil das wird dann später auch in Vers 19 berichtet. Genau, oder bis kurz vor der Zerstörung des Tempels. Die beginnt im Jahr 70, das wäre der zweite Abschnitt. Und wie lang geht dieser zweite Abschnitt? Das ist ganz interessant, den müssen wir mal lesen. Und das habe ich jetzt, weil es zu viel Text ist, jetzt nicht an die Leinwand geworfen. Jetzt wäre der Moment, die eigene Bibel herauszugreifen. Lukas 21, Vers... Ab wo lese ich jetzt? 20, sehr gut, man hat aufgepasst. Wenn ihr aber Jerusalem von Kriegsheeren belagert seid, dann erkennt, dass eine Verwüstung herbeigekommen ist. Okay, das ist jetzt zunächst die Vorhersage für die Zerstörung von Jerusalem und des Tempels im ersten Jahrhundert. Ich möchte aber gleich einschieben, dass manches von dem, was Jesus sagt, auch eine Doppelbedeutung hat. Es hat eine doppelte Erfüllung ganz am Ende der Zeit. Weil zwischen 70 nach Christus und heute sind ja immerhin schon mal fast 2000 Jahre vergangen. Das heißt, Jesus, in dem was er vorhersagt, umfasst eine sehr große, lange Zeitspanne. Das müssen wir verstehen. Und wir können die ersten Ereignisse können wir zeitlich einordnen, weil sie hinter uns liegen, weil wir wissen, wann das war. Aber die große Frage ist, wie lange geht diese zweite Zeitspanne? Also ich lese aus Lukas 21, Vers 20, wenn ihr aber Jerusalem von Kriegsheeren belagert seht, dann erkennt, dass eine Verwüstung herbeigekommen ist. Also in anderen Worten, wenn die Römer gegen Jerusalem ziehen und es belagern, dann macht euch keine Illusionen, dann wird es passieren. Das hat er seine Zeitgenossen gesagt, die das noch erlebt haben, zum großen Teil, zu ihren Lebzeiten. Das kam auf sie zu. Und dann bereitet sie darauf vor, macht euch keine Illusionen, das ist dann das Ende von Jerusalem und vom Tempel. Er gibt ihnen noch ein paar Tipps, was sie machen sollen, dann fliehe in die Berge, wer in Judäa ist und wer drinnen ist, der gehe schnell hinaus, also versuche nicht irgendwie in der Stadt zu bleiben oder sie zu retten. Und wer auf dem Land ist, der gehe nicht hinein in die Stadt. Also, das ist dann praktisch auf der Weltenuhr Gottes, ist das dann das Ende von dem damaligen Jerusalem und Israel. Auch von der Geschichte Israels. Schau, wichtig zu verstehen, von der alttestamentlichen Prophetie, Daniel, wie sind die Zeitabschnitte Gottes für das Volk Israel, wie sind die Zeitabschnitte Gottes für die Nationen oder für die Heiden und wann nimmt Gott den Faden der Geschichte wieder auf mit Israel? Ja, weh aber den Schwangern und Stillenden in jenen Tagen, denn es wird große Not auf Erden und Zorn über diesem Volk sein. Also genau lesen, diesem Volk, das ist wirklich speziell für das jüdische Volk geschrieben. Das ist jetzt nicht irgendein Endzeit-Szenario, das uns noch bevorsteht, sondern das ist jetzt zunächst die erste Erfüllung zumindest für das erste Jahrhundert. Und sie werden durch die Schärfe des Schwertes fallen und gefangen unter alle Völker weggeführt werden. Und Jerusalem wird von den Nationen zertreten werden, bis die Zeiten der Nationen erfüllt sind. Das ist der Schlüssel. Das heißt, hier beginnt eine neue Epoche. Und wie lange die geht, sagt Jesus nicht. Und deswegen werdet ihr hier auch keine Jahreszahlen mehr bei mir finden, sondern die Zeiten der Nationen, die werden auch anderswo beschrieben. Wir haben hier Parallelstellen. Ich habe sie rechts geschrieben. Matthäus 24, 15 bis 20, in Markus 13 und Daniel 9, Vers 26 sagt es auch, fehlt jetzt die Zeit, das können wir nicht alles lesen, aber in Matthäus heißt es, im Vers, was ist das, 19, da bricht hier zur Brille, also am Ende von diesem Abschnitt, oder Vers, ja, das ist der Vers 14, den wir hier umstellen müssen, parallel zu gefangen weggeführt, bis die Zeiten der Heiden erfüllt sind bei Lukas. und es wird gepredigt werden, dieses Evangelium, sagt der Matthäus, sagt der Lukas nicht so in diesem Wortlaut, aber der Matthäus erklärt jetzt näher, was die Zeit der Nationen bedeutet. Und es wird gepredigt werden, dieses Evangelium vom Reich in der ganzen Welt zum Zeugnis für alle Völker. Schon praktisch der Missionsauftrag schon ein bisschen vorweggenommen. Also ich denke auch, das sind ja nur Beispiele von Jesu Reden. Der hat ja mehrfach diese Sachen ihnen schon gesagt. Und Johannes sagt, die Welt würde ja die Bücher gar nicht fassen können, wenn man das alles aufschreiben würde. Also ich denke, Jesus hat es nicht nur einmal gesagt, sondern hat es auch wiederholt. Zum Zeugnis für alle Völker und dann wird das Ende kommen. Jetzt haben wir eine ganz interessante Situation zwischen der zweiten Reihe hier und der dritten Anfang der Wehen. In dieser Zeit leben wir heute. Denn das Ende der Nation ist noch nicht da. Das Evangelium ist noch nicht alle Völker verkündigt worden. Da haben wir noch einen Auftrag, oder die Christen haben da noch einen Auftrag. Und das ist aber das Merkmal, wenn Gott sagt, jetzt haben es alle gehört, jetzt ist Schluss, dann endet diese Zeit der Nationen, diese Gnadenzeit. Markus sagt es so, 13, Vers 10, nein, da gibt es die Parallelstelle in Römer 11, die müssen wir auch kennen hier. Vers 25, Israel ist zum Teil Verstockung widerfahren. Das ist die Beschreibung auf die Reaktion der Juden im Allgemeinen aufs Evangelium. Die haben es nämlich abgelehnt im ersten Jahrhundert und lehnen es in ihrer Mehrheit bis heute ab. Sie erkennen es nicht wie eine Decke vor ihren Augen. Also Israel ist zum Teil Verstockung widerfahren, wie lang? Bis die Vollzahl der Heiden eingegangen ist. Das heißt, in anderen Worten, für die, die denken, die Gemeinde hätte Israel ersetzt, nein, wenn die Vollzahl der Heiligen eingegangen ist oder der Heiden eingegangen ist, dann wird diese Verstockung Israels auch enden. Dann treten wir nämlich ein in diese dritte und die vierte Phase, die Jesus jetzt beschreibt. Also wir lesen weiter in Lukas 21 und jetzt müssen wir zu 8 gehen. Versteht ihr, warum wir jetzt zu 8 gehen müssen wieder? Weil das kommt zum Vers 8. Also ihr merkt hier die Umstellung, weil wir haben jetzt das besprochen, was vor diesem allen geschehen wird. Und jetzt gehen wir zu dem, was er am Anfang sagt. Jetzt gehen wir wieder zurück zu 8. Das haben wir ja schon eben gelesen. Seht zu, dass ihr euch, lasst euch nicht verführen, es werden viele unter meinem Namen kommen und so weiter. Wenn ihr aber von Kriegen und Aufständen hören werdet, das hat jetzt mit der Belagerung Jerusalem nichts mehr zu tun. Versteht ihr? Das ist danach. Belagerung Jerusalems war vor diesem allem, was wir jetzt gerade lesen. Das werden viele, ja, ihr werdet von Kriegen und Aufständen hören, dann erschreckt nicht. Können wir jetzt überlegen, ob das jetzt unsere Zeit ist, ob das jetzt Zeichen sind? Wenn Kriege gab es eigentlich zu allen Zeiten, aber es muss dann schon was Besonderes sein. Ziemlich viel Kriege, ziemlich viel Unruhen. Er nennt auch noch mehr Zeichen. Dann erschreckt nicht, denn das muss vorher geschehen. Da sagte er zu ihnen, es wird sich Volk gegen Volk und Reich gegen Reich erheben. Ich glaube noch nicht ganz so, aber so sagt Jesus voraus, so wird es kommen, dass, wenn, ja, und es werden an verschiedenen Orten starke Erdbeben, also nicht bloß Erdbeben, sondern starke Erdbeben. Erdbeben gab es auch schon immer. Kann man spekulieren, häufen die sich oder häufen sich nicht? Gibt es vielleicht Statistiken, die was darüber aussagen? Starke Erdbeben, Hungersnöte und Seuchen eintreffen. Auch am Himmel werden schreckliche Dinge und große Zeichen geschehen. Das haben wir jetzt vielleicht noch nicht so in dem Ausmaß gesehen, aber das sind Zeichen, die Jesus benennt. Und dann kommt es vor diesem allen, das sind wir 8 bis 11, also er nennt Anfang der Wehen, das kommt im Parallel bei Matthäus. Wenn wir das, den Text daneben stellen, der Matthäus endet mit diesem Satz, das alles aber ist der Anfang der Wehen. Und sagt dann, dann werden sie euch der Bedrängnis überantworten und euch töten. Jetzt beginnt der Zeitabschnitt der Bedrängnis. Nochmal zum Rekapitulieren, an wen richtet sich Jesus hauptsächlich in seiner Inside-Rede? Was für ein Publikum hatte er? Wer hat ihn gefragt? Waren seine Jünger und waren das Juden oder Nicht-Juden? Und war die Frage, ging er vom Tempel aus der jüdischen Perspektive oder aus der weltweiten Perspektive? Also wir müssen diese Inside-Rede hauptsächlich mal aus der jüdischen Perspektive sehen, weil wenn wir jetzt dann weitergehen, dann merken wir, er sagt zwar die Zeit der Nationen, und Matthäus berichtet uns auch, dass das Evangelium verkündigt werden soll, das sind wir, das ist unsere Zeit, aber dann geht Jesus schon wieder weiter und spricht wieder von der Geschichte Gottes mit dem Volk Israel, mit den Juden. Weil da gibt es manchmal Verwirrung und wir denken manchmal, ja gut, wo sind wir da in dem Ganzen? Und wenn wir es genau nehmen, was wir vorgelesen haben beim Johannes, also die Wiederkunft Jesu, wo er die Seinen mit sich heimnimmt, die kommt hier in der Inside-Rede Jesu überhaupt nicht vor. Er spricht von seinem Wiederkommen, aber es ist das sichtbare Wiederkommen ganz am Ende der Zeit, am Tag des Herrn. Und das war die große Verwechslung auch von den Thessalonichern, dass sie gedacht haben, hoppla, was alles so passiert in der Welt und manche predigen uns, der Tag des Herrn ist ja schon da, jetzt sind wir nicht entrückt worden, weil der Paulus hatte ihnen das erklärt, das geschieht vorher, mein Verständnis vom Neuen Testament. Das werden wir hier nicht finden. Also wir finden hier einen Mosaikstein über die Chronologie, aber wir müssen verstehen, es gibt eine Geschichte Gottes mit Israel und es gibt eine Geschichte Gottes mit den Nichtjuden, mit den Heiden oder Heidenchristen, Christen aus den Heiden, wie wir. Und natürlich sind wir nachher ein Volk. Also ich werde jetzt mich hüten, da irgendwie Schranken aufzubauen, wenn die Bibel sagt, die Mauer ist abgerissen. Wir sind ein neuer Mensch in Jesus. Aber der Heilsweg ist ein bisschen anderer. Wir haben auch Israel nicht als erwähltes Volk abgelöst, als Gemeinde, sondern Gott hat einen Plan mit Israel und führt es am Ende zusammen. Dieses Gesamtbild ist wichtig zu haben und ich denke, wenn man die Bibel genau liest, dann wird es auch klar. Ja, und dann kommt jetzt diese große Bedrängnis und wir lesen weiter in Lukas 20, Vers 25. Jüdische Perspektive. Lukas 21, genau, Vers 25. Dann werden Zeichen an Sonne und Mond und Sternen geschehen. Und auf Erden wird den Völkern bange sein in Ratlosigkeit beim Brausen des Meeres und der Wasserwogen. Und die Menschen werden vor Furcht und Erwartung der Dinge, die auf Erden kommen sollen, verschmachten. Denn die Kräfte der Himmel werden erschüttert werden. Das heißt, wir werden erleben, dass im Universum Dinge aus den Fugen geraten, das von der Erde aus sichtbar sein wird. Ja, Jesus ist der Schöpfer dieses Universums. Für ihn ist es vielleicht leicht, das auszusprechen, zu sagen, ja, das wird dann halt passieren. Für uns oder für die Juden damals war das natürlich der Hammer. Oder ist auch für uns, wenn sowas passieren würde. Man kann sich vorstellen, dass die Menschen zu der Zeit dann schon Angst haben und fast verschmachten vor Angst, was jetzt wohl noch kommt als nächstes. Und dann, also aber als Zeichen, er sagt es nicht aus Sensationsgier, sondern sagt, es ist das Zeichen. Dann werden sie den Menschensohn in einer Wolke mit großer Kraft und Herrlichkeit kommen sehen. Wenn aber dieses anfängt zu geschehen, dann blickt auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Das heißt, Volk Israel, du wirst eine schwere Zeit haben, eigentlich die Zeit des Antichristen, die jetzt auch nicht so detailliert hier beschrieben wird. An anderer Stelle haben wir das. Der Daniel spricht von der 70. Jahrwoche, von 7 Jahren, der wird einen Bund machen und so weiter. Und es wird wirklich hart für Israel. Der Antichrist wird diesen oberflächlichen Friedensbund brechen und wird die Juden ganz hart verfolgen. Und dann werden sie Jesus als ihren Messias erkennen und finden. Aber es wird nicht leicht sein. Also ich möchte da nicht tauschen, haben Sie Rebecca schon gesagt. Also es ist jetzt keine so tolle Zukunftsaussicht. Aber das ist das Zeichen. Aber wenn wir das sehen, oder wenn das die Juden dort sehen, sollen sie ihre Häupter erheben und wissen, jetzt kommt ihre Lösung, jetzt kommt ihr Messias, sogar sichtbar für die ganze Welt. Das wird uns im im Matthäus parallel ein bisschen ausführlicher berichtet. Er schreibt, und er wird seine Engel senden mit hellen Posaunen und sie werden seine Auserwählten sammeln von den vier Winden, von einem Ende des Himmels bis zum anderen. Und ich glaube nicht, dass es hier jetzt um die Wiederkunft Jesu für die Gläubigen, um die Entrückung geht, sondern um die Sammlung der Juden. Und das wird manchmal fälschlicherweise auch zitiert, wenn es um die Wiederkunft geht. Und das bringt dann die Leute ein bisschen durcheinander. Also es sind wirklich zwei Ereignisse. Und wir tun gut dran, wenn wir das auseinanderhalten. Und er sagt noch, der Matthäus, wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis dies alles geschehe. Das heißt auf Deutsch, das Volk der Juden, auch wenn es zerstreut wird in alle Länder, wird nicht vergehen bis zum Schluss. Und das ist schon ein Wunder an sich. Schon ein Wunder an sich, dass ein Volk, das so lange ohne Nation, ohne Scholle, ohne Erde war, seine Identität bewahrt hat, sogar seine Sprache bewahrt hat, seine Bräuche bewahrt hat. Das ist also einmalig in der Weltgeschichte. Und ich denke, für uns heute, die Sammlung Jerusalems oder die Sammlung der Juden hat ja schon begonnen mit der Gründung des Staates Israel. Das ist vor unseren Augen, da überlappt sich die Geschichte. Ein klares Zeichen, dass Gott Geschichte schreibt mit Israel. Wir stehen noch nicht in der großen Drangsal, wir haben noch nicht die Entrückung, die Wiederkunft Jesu für die Gemeinde erlebt. Es steht noch bevor, aber wir dürfen wissen, was kommt. Jesus ist der Herr der Geschichte und das kann man wirklich noch vertiefen. Macht mal eine Bibelreihe vielleicht drüber. Ich wollte euch nur den Überblick geben heute über diese Endzeitrede Jesu anhand vom Lukas-Evangelium und euch sagen, dass auch wenn unsere Zeiten unruhig werden, auch wenn es uns vielleicht ängstigt, uns vielleicht wohlstandsverwöhnten Deutschen, wird es Jahrzehnte Sicherheit genossen haben. Es ist eher die Ausnahme in der Weltgeschichte, dass es Leuten so gut geht wie uns. Und an dem soll aber unser Glaube nicht hängen. Sondern Gott hat einen Plan in der Weltgeschichte und da mutet er auch uns einiges zu, auch uns seine Nachfolgern. Und da ist Jesus eigentlich offen. Man könnte auch sagen, er ist schonungslos. Aber was hätte es gebracht, wenn er das ihnen verheimlicht hätte? Gesagt, hätte auch, wenn er mir nachfolgt, ist alles Friede, Freude, Eierkuchen und ich bin bei euch und euch wird es alle Tage gut gehen. Zum Nachfolge ist halt, kostet einen Preis. Verfolgung, vielleicht kein Ruhm in dieser Welt, vielleicht auch Entbehrung um des Glaubens willen. Und ich denke, das ist auch für uns in dieser Zeit die große Prüffrage, ob wir am Glauben festhalten, auch wenn es uns immer so gut geht, welche Bedeutung hat Jesus für unser Leben? Wie wichtig ist uns Jesus? Wie lieb haben wir ihn? Wie tief haben wir ihn erfahren? Seine Tat am Kreuz, seine Vergebung, das neue Leben. Wie sehr vertrauen wir ihm, dass wir eine Hoffnung haben über dieses Leben hinaus. Und damit möchte ich schließen und möchte uns einladen, dass wir noch im Gebet das Thema vor Gott bringen. Wer möchte, darf gern aufstehen. Herr Jesus, wir danken dir für dein teures Wort und dass du dir die Zeit genommen hast, die Fragen deiner Nachfolger, deiner Jünger zu beantworten und dass es uns überliefert ist, Herr, wie wunderbar, dass wir es heute studieren dürfen und auch erkennen dürfen, wo stehen wir, was ist unsere Aufgabe, in welcher Epoche sind wir. Und ich bitte dich, dass du auch hier das Gospelhaus in Dingendorf benutzt als ein Lichthaus, als ein Leuchtturm, das hineinleuchtet in unsere Welt, dass die gute Nachricht von dir auch hier Verbreitung findet und bekannt wird. Segne die Geschwister hier, erfülle sie mit Mut und mit Kraft und mit Zuversicht, auch angesichts unsicherer Zeiten, Herr. Ich danke dir für deine Zusage, bei uns zu sein, uns zu helfen, uns nichts zuzumuten, das wir nicht tragen können, sondern wir leben von deiner Kraft, von deiner Hilfe, von deiner Stärke. Und wir beten dich an, du Herr aller Herren, wir beten dich an, du Herr der Geschichte, und danken dir, dass du auf diese Erde gekommen bist, um dein Leben zu geben für uns. Und dass du einen Plan hast für dein Volk, aus den Heiden, von Plan hast für dein Volk aus den Juden und dass du deinen Plan zu Ende führst. Himmel und Erde werden vergehen, aber deine Worte werden nicht vergehen. Wir beten dich an. Halleluja, Halleluja. Wer möchte Gott noch eine Antwort geben im Gebet? Ich denke, wir nehmen noch ein paar Minuten. Sag kurz ein, zwei, drei Sätze, was dich bewegt vor dem Herrn. Halleluja.